Ich begrüße euch alle sehr herzlich. Wir befinden uns in unseren Predigten gerade in einer Reihe im Lukas-Evangelium und kommen heute zum 6. Kapitel, zu den Versen 12 bis 26. Lukas 6, 12 bis 26. Ich lese es einmal. Es begab sich aber in diesen Tagen, dass er, also Jesus, hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag geworden war, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt Zelotes, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer großen Schar seiner Jünger und einer großen Menge Volks aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste, von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Und die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Und alles Volk suchte, ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus. Und er heilte sie alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen, um euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch alsdann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben ihre Väter den Propheten getan. Aber weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Weh euch, wenn alle Leute wohl von euch reden. Ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt da bist, dass du uns dein Wort erklärst, dass du uns die Ohren aufsperrst und dass du uns das Herz aufmachst für dein Wort. Bitte, Vater, schicke deinen Heiligen Geist, dass in unserem Herzen wirken kann und dass wir wissen, was wir mit diesem Text tun sollen und dass wir dich nachher loben und preisen können. Bitte, Vater, sprich du uns und segne du uns mit deiner Anwesenheit. Amen. Wo stehen wir? Wir haben in der vorletzten Predigt gehört, wie Jesus den Zöllner Levi beruft und wie sich die Pharisäer und Schriftgelehrten daran stoßen, dass Jesus zu den offensichtlich ganz, ganz argen Sündern geht, sogar mit ihnen feiert. Und die Pharisäer, die kommen schon langsam in Bedrängnis, weil das Volk ist von Jesus begeistert. Und in ihrem Inneren erkennen sie irgendwie, dass Jesus doch der Messias ist. Aber das hätte die Konsequenz, dass sie ihre Machtstellung aufgeben müssten. Und das geht schon gar nicht. Und in der letzten Predigt haben wir davon gehört, wenn wir uns noch erinnern, dass die Jünger am Sabbat im Getreidefeld diese Ähren ausreiben und essen. Da haben die Pharisäer und Schriftgelehrten wieder etwas gegen Jesus, weil er nach ihrer Meinung das Ruhegebot am Sabbat gebrochen hat, weil die das ausgerieben haben. Aber dann kommt es noch viel schlimmer. Jesus heilt sogar am Sabbat einen Menschen mit einer kaputten Hand. Das geht ja gar nicht. Montag ja, aber Sabbat nein. Und heute haben wir drei Abschnitte in Lukas 6. Das sind die Verse 12 bis 16. Jesus beruft die Apostel. Die Verse 17 bis 19, Heilung an Kranken, und 20 bis 26, der Anfang der Bergpredigt. Zuerst die Berufung der Apostel. Der Andrang um Jesus ist riesengroß. Und da ist einmal das Volk, das ist begeistert von dem, was sie von Jesus gesehen haben. Heilung eines Aussätzigen, eines Gichtbrüchigen, einer verkrüppelten Hand kommt nicht jeden Tag vor. Und damals kein Handy, kein Fernsehen, kein Internet, aber es spricht sich sehr schnell herum. Und das Volk will ja doch irgendwie unterhalten werden. Und rufen sie dann später: Hosianna, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn, schreien sie schon nächste Woche, kreuziget ihn. Dann hat es eine Reihe von Jüngern und Nachfolgern gegeben, die mehr von diesem Jesus wissen wollten und die angesprochen wurden. Und Jesus erwählt nun daraus 12 seiner Jünger als seine Apostel. Die 12 sollen als feste und beständige Jünger in die Nachfolge berufen werden. Sie sollen Apostel sein. Apostel kommt vom griechischen Apostello und das heißt Gesandter. Und ein Gesandter richtet nur das aus, was sein König oder Herr einem anderen mitteilen will. Der Gesandte erfindet nicht seine Botschaft selber. Nein, er richtet nur das aus, was ihm aufgetragen wurde. Und die Apostel sollen das Evangelium verkündigen, nicht irgendeine eigene Botschaft. Und Jesus will sie als Botschafter senden. Und der Heilige Geist wird sie dann anleiten, wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Und diese Berufung der 12 Apostel ist eine sehr wichtige Entscheidung. Und deswegen verbringt Jesus die ganze Nacht auf dem Berg im Gebet. Jesus muss mit dem Vater reden. Welche Jünger soll er berufen? Er muss sich Kraft und Weisung holen. Und nach der Gebetsnacht auf dem Berg ruft Jesus seine Jünger zu sich und wählt 12 davon als Apostel aus. Und wir sehen, er hat nicht die Besten, die Begabtesten, die Angesehensten ausgesucht, hätten wir vielleicht getan. Auch Charakter, sozialer Status, Bildung, Motivation war nicht ausschlaggebend, auch nicht die Herkunft. Jesus hätte zum Beispiel politisch korrekt aus jedem Stamm Israel einen Apostel wählen können. Das war es aber auch nicht. Keiner war theologisch ausgebildet und von einem Rabbi geschult worden. Wir wählten heute eine Firma die Mitarbeiter aus. Was hat er bisher getan? Wie schaut sein Lebenslauf aus? Was sind seine Referenzen? Wie ist er beim Vorstellungsgespräch? Glaube ich, dass er das Potenzial hat, die Anforderungen zu meistern? Aber Jesus wählt seine Apostel nicht mit diesen menschlichen Kriterien aus. Er wählt sie aus nach dem Willen des Vaters. Und es gibt mir Freude und Mut, dass Gott hier nicht die Besten, die Tüchtigsten, die Strebsamsten auswählt, sondern Menschen mit Fehlern, mit Ecken, mit Kanten, dass er Sünder auswählt, so wie wir es auch sind. Die Apostel sollen in der Brückenzeit zwischen Alten und Neuen Testament das Evangelium weitertragen. Sie sind jetzt der innere Kern und dann die Leiter der ersten Gesamtgemeinde, der neutestamentlichen Gemeinde. Jesus investiert in weiterer Folge in die 12 und vertraut ihnen. Und 11 davon werden dieses Vertrauen rechtfertigen. Stellt sich die Frage, warum hat Jesus den Judas berufen? Judas verwaltet die gemeinsame Kasse und im Rückblick wird er vom Evangelisten Johannes als Dieb bezeichnet. Wir wissen, Judas zeigt zwar Reue über seinen Verrat an Jesus, er bringt diese 50 Silberlinge, die er dafür bekommen hat, wieder zurück, aber er kehrt nicht um. Obwohl die Gnade des Vaters auch ihm gegolten hätte. Und schlussendlich, wir wissen es, er hängt sich. Es ist zwecklos zu spekulieren, warum Jesus den Judas auserwählt hat. Jesus sagt es uns nicht. Die Verse 17 bis 19 schildern die Ereignisse unmittelbar vor der Bergpredigt. Jesus kommt mit seinen Jüngern vom Berg herunter und weiter unten warten schon viele Menschen auf ihn. Es steht hier, die Menschen kommen aus allen jüdischen Ländern, also wirklich viele Leute. Was wollen sie? Sie wollen Jesus hören, sie wollen ihn erleben, sie wollen Wunder sehen. Sie wollen auch Heilung durch Jesus. Heilung von körperlichen Gebrechen, aber auch von unsauberen Geistern steht hier. So viel haben sie schon von ihm gesehen. So viel haben sie schon von ihm gehört. Das ist ihre Chance, geheilt zu werden. Zumindest körperlich. Oder auch von seiner Lehre zu hören. Nur ihn anrühren, das genügt, dass sie geheilt waren. Und es steht hier im Vers 19, und er heilte sie alle. Alle. Jesus heilt den Körper, Jesus vertreibt die unsauberen Geister aus den Menschen und Jesus heilt auch unsere Seele, indem er uns unsere Sünden vergeben will und uns ewiges Leben schenkt. Jesus heilt den ganzen Menschen. Und Jesus steht jetzt auf dem Berghang, auf einem Platz und er beginnt in unserer heutigen Stelle mit der Bergpredigt. Die Verse 20 bis 26. Das ist der Anfang der Bergpredigt und wir finden in dieser Stelle 4 Seligpreisungen und 4 Weherufe. Und die 4 Seligpreisungen haben jeweils das gleiche Thema wie die 4 Weherufe. Ich werde deshalb die Seligpreisungen gleich mit dem entsprechenden Weheruf gegenüberstellen. Ich denke, die Bergpredigt generell ist auch Nichtchristen bekannt. Die Menschen auf der Straße würden die Statements und Forderungen von Jesus gutheißen. Sie sehen darin Regeln für ein friedliches Zusammenleben. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und so weiter. Das kommt dann in der nächsten Predigt dran. Gute Forderungen, populär, gerade in unserer heutigen Zeit, aber praktisch überhaupt nicht erreichbar in dieser Welt aus eigener Kraft. Heute geht es eben um den ersten Teil dieser Bergpredigt, die 4 Seligpreisungen und die 4 Weherufe. Zuerst, zu wem hält Jesus die Bergpredigt? Er sagt im Vers 20, also es heißt im Vers 20, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach. Also predigt Jesus seinen Jüngern. Die Bergpredigt ist für uns Christen. Und die Bergpredigt, wie ich gesagt habe, ist generell ein unerreichbares Ideal. Aber wir Christen, die wir Jesus kennen und seine Vergebung erhalten, wissen, wie wir uns diesen Forderungen, diesen radikalen Forderungen annähern können, wie wir nahe dorthin kommen können. Und die heutige Stelle der Bergpredigt hält uns einen Spiegel vor. Einen wirklich kompromisslosen Spiegel, so wie in der Früh im Badezimmer. Da ist nichts verschönt und wir müssen Stellung beziehen. Kommen wir zur ersten Seligpreisung, Vers 20. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Im Griechischen wird das Wort Bettelarm benutzt. Und wenn man eine Umfrage auf der Straße machen würde, welche Menschen hier gemeint sind, dann würde man hören, na, es handelt sich um benachteiligte Menschen, die materiell eben nichts haben und die halten dann das ewige Leben. Und Gott wird sie nachher für ihre Armut schon entschädigen. Das ist ja super für mich, da muss ich sie ja heute nicht unterstützen. Aber das ist ganz, ganz falsch verstanden. Arm sein hat hier überhaupt nichts mit materiellen Gütern zu tun. Was ist die Armut? Die Bettelarmut, die hier gemeint ist. Wir alle sind arm vor Gott, weil wir vor Gott nichts vorweisen können. weil wir nichts für unsere Erlösung beitragen können. Ja, wir sollen erkennen und eingestehen, dass wir vor Gott bettelarm sind. Keinen einzigen Millimeter unserer Errettung können wir beisteuern. Keinen einzigen. Keine guten Taten, so toll sie auch sind, keine Spenden, keine Anzahl an Kirchenbesuchen, keine Mitgliedschaften bei einer Kirche. Das zählt alles hier nicht, so gut manche Sachen sind, aber das zählt nicht. Sündenvergebung, eine reine Gnade von Gott, aber nichts und nichts, überhaupt nichts anderes. Gottes Kindschaft, eine reine Barmherzigkeit des Vaters. Und wir haben sie nicht, aber auch überhaupt nicht selber verdient oder nur irgendetwas dazu beigetragen. Und wenn wir das eingestehen, dass wir hier überhaupt nichts beisteuern können, dass wir vor Gott bettelarm sind, dann, ja erst dann können wir das Reich Gottes ererben. Sonst überhaupt nicht. Glücklich ist, wer vor Gott bettelarm ist. Schauen wir uns die entsprechende Stelle der Weherufe an im Vers 24. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Reichsein in der Welt ist sehr unterschiedlich und relativ. Was die Ärmeren in unserem Land Österreich besitzen, kann in einem anderen Land schon sehr reich sein. Aber es geht hier nicht um den materiellen Reichtum. Es gibt materiell auch für uns sehr, sehr reiche Christen, denen Gott halt viel anvertraut hat und die den Reichtum entsprechend auch einsetzen. Worum geht es hier? Wer sind die Reichen hier? Das ist genauso wie bei der Seligpreisung. Wenn jemand denkt, er hat sich durch seine guten Taten, durch seinen Humanismus, was noch alles, hat er sich seine Errettung erkauft. Oder er hat etwas dazu beitragen können. Oder nur ein ganz klein wenig. Solche Menschen brauchen dann nicht mehr die volle Gnade, die volle Barmherzigkeit von Gott. Weil sie denken, sie haben das ja, weil sie das ja erkauft haben, erarbeitet haben, weil sie ihren Beitrag dazu, und so klein es auch ist, dazu geleistet haben. Und wenn ich glaube, ich selber habe nur einen einzigen Millimeter zu meiner Errettung beigesteuert, weil ich so gut bin, dann habe ich die Gnade und Barmherzigkeit Gottes verwirkt. Dann ist unser Trost dahin, wie es hier heißt. Irgendwie liegt es in unserer Natur, dass wir schwer Geschenke annehmen, ohne dass wir etwas zurückschenken können, ohne dass wir dafür etwas tun. Es ist für uns schwer, etwas anzunehmen, ganz ohne Gegenleistung. Ah, danke schön, ich werde das schon irgendwie zurückgeben. Und ja, das liegt in unserer Natur, aber wir müssen lernen, etwas anzunehmen. Und in unserer Beziehung zum Vater müssen wir sehen und eingestehen, dass wir nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen haben für unsere Errettung. Aber dass wir die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes annehmen dürfen, ohne Gegenleistung, außer, dass wir ihm unser Leben und unser Herz geben. Das ist die Gegenleistung, aber das ist keine Leistung. Satan redet uns immer ein, Mensch, du musst doch was dazu leisten, du musst was tun. Und bei manchen Religionen kann ich mein ewiges Leben selber verdienen, oder meine Sünden abdienen oder einen Sündenablass kaufen. Aber das ist alles Lug und Trug. Und die armen Menschen, da mühen sie sich ein ganzes Leben lang ab, tun Gutes, zahlen viel Geld, nur um diese Vergebung zu erhalten. Und dann stellt sich schlussendlich heraus, dass das alles nichts zählt. Selig sind wir, wenn wir sehen und eingestehen, dass wir vor Gott bettelarm sind und seine volle Gnade und Barmherzigkeit brauchen, um gerettet zu werden. Kommen wir zur zweiten Seligpreisung, Vers 21. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Es geht hier wieder nicht um Menschen, die tatsächlich körperlichen Hunger leiden und die dann satt werden sollen. Es geht um unseren Hunger nach Gott und nach Gottes Gerechtigkeit. Bist du einer, der sagt, eigentlich bin ich satt im Leben. Ich habe alles, ich habe eine liebe Familie, ich habe ein schönes Haus, ich habe eine gute Arbeit. Was brauche ich denn mehr? Dann sage ich, schön, dass es dir äußerlich gut geht. Aber darauf kommt es in Bezug auf die Ewigkeit ja überhaupt nicht an. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Auch wenn es dir gut geht und du die besten Lebensumstände hast, hast du dann nicht auch Hunger nach Gott, nach Gottes Vergebung und Erlösung? Wir müssen verstehen, dass die äußeren Lebensumstände nichts damit zu tun haben, ob du Gott mehr erleben willst, Gottes Vergebung erhalten willst, mehr von ihm lernen willst, Jesus immer ähnlicher werden willst. Ist das dein Begehren? Ist das dein Hunger? Ja, gehen wir noch einen Schritt weiter. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschreibt Jesus diese Menschen, die glauben, bereits alles zu besitzen. Er sagt da in Markus 4, Verse 18 und 19, und andere Menschen sind, welche unter die Dornen gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben. Und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Materiell gut ausgerüstet zu sein, ist keine Sünde. Aber es ist eine Sünde, sich darauf zu verlassen, die Hoffnung darauf zu setzen und nicht allein auf Gott und die Erlösung durch Christus. Egal in welcher Situation du dich befindest, hungert dich nach Gott? Hungert dich nach Gottes Gerechtigkeit? Schauen wir uns die entsprechende Stelle der Weherufe im Vers 25 an. Da heißt es, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Ja, jetzt seid ihr satt. Jetzt habt ihr alles oder ihr glaubt, dass ihr alles habt. Ihr fühlt euch so, jetzt. Aber dann wird euch hungern nach Gottes Erlösung und Gottes Gerechtigkeit. Hast du einen Hunger nach Gott, nach Gottes Gerechtigkeit? Warten wir nicht zu lange, dass wir die wirklichen Realitäten des Lebens anerkennen, denn einmal ist es dann zu spät für uns. Kommen wir zur dritten Seligpreisung, Vers 21b. Selig seid ihr, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. Eigentlich weinen und trauern das Gegenteil von glücklich sein, aber selig bist du, wenn du trauerst. Und auch Paulus sagt uns in Philipper 4,4, dass wir uns immer im Herrn freuen sollen. Passt es zusammen? Ja, es passt zusammen. Es geht hier in der Seligpreisung nicht um jene Menschen, die trauern, weil sie zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren haben oder irgendetwas anderes. Es geht um die Frage, bist du traurig und betrübt, dass du ein Sünder bist? Es geht jetzt nicht um Selbstmitleid. Bist du traurig, weil du erkennst, wie weit du dich von Gott entfernt hast, wie du sündigst, dass auch deine Sünden Jesus ans Kreuz gebracht haben? Nicht eben zu denken, ja, es ist ganz nett, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich das auch noch konsumieren kann nebenbei. Nein, eine echte tiefe Traurigkeit, wenn wir unseren Zustand erkennen. Und gleichzeitig ein tiefes Bedürfnis, diesen Zustand zu ändern, in Gottes Arme zu kommen. Und das nur über die Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus. Und daraus eben diesen Trost zu empfangen, und aus dem Trost heraus glücklich zu sein, heute und dann in Ewigkeit. Und der dazu passende Weheruf in Vers 25b, wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wenn wir nicht Trauer tragen über unsere Sünden, über unsere Entfernung von Gott, über unser tägliches Versagen, dann werden wir später mal trauern und weinen, wenn es zu spät ist. Kommen wir zur letzten Seligpreisung im Vers 22 und 23. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch also dann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben ihre Väter den Propheten getan. Ja, soll es jetzt unser Ziel sein, dass uns die Menschen hassen, uns aus dem Weg gehen und schmähen, damit wir dann selig werden? Natürlich nicht. Denn es steht im Vers 22, um des Menschensohnes willen, also wegen Jesus. Also nicht, weil wir so widerwärtig zu den anderen Menschen sind, damit wir dann selig werden, sondern weil wir Jesus öffentlich bekennen, in Worten und in Taten. Jesus sagt, mit dem müsst ihr rechnen, wenn ihr mir konsequent nachfolgt. Ich denke, und da möchte ich mich auch als Ersten einschließen, wir haben uns bereits mit unserer Umwelt arrangiert. Wir haben uns angepasst. Wir sind solche, oder sind wir solche, die bei jeder passenden Gelegenheit bei den Kollegen, Freunden, Bekannten Jesus bezeugen, ohne Rücksicht auf mögliche Konsequenzen? Oder denken wir vielleicht nicht eher, ach, was blüht mir da, wenn ich jetzt den Mund aufmache? Und dann schweige ich doch lieber, wenn auch mit einem sehr kurzzeitig schlechten Gewissen. Jesus sagt einmal in Matthäus 10, 32, wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und er verspricht uns, dass er in dieser Situation uns nicht alleine lässt. Ja, dass wir dann schlussendlich selig und glücklich werden, dass wir dann in einer Reihe mit den vielen Propheten und Zeugen stehen, die das Zeugnis von ihm mit Schmähungen, ja sogar mit dem Leben bezahlt haben. Und dazu der letzte Weheruf in Vers 26. Wehe euch, wenn alle Leute wohl von euch reden. Ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Jesus sagt nicht, dass es schlecht ist, dass wir vor den Menschen angesehen sind, dass sie uns vertrauen. Aber wenn wir ihnen nach dem Mund reden, das sagen, was sie hören wollen, dann wehe euch. Wir wissen, was zur Errettung führt. Und wir wissen, wo auf der sinkenden Titanic das Rettungsboot hängt. Aber wir sagen es nicht weiter. Wenn wir glauben, dass es eine Erlösung gibt, dann gibt es auch ein Verlorensein für alle, die Jesus nicht angenommen haben. Und wir laden Schuld auf uns, wenn Gott will, dass wir unseren Mund aufmachen, das Evangelium weitergeben und wir tun es nicht. Und hier brauchen wir, glaube ich, sehr, sehr viel Sündenvergebung. Warum sind wir so zögerlich? Sei es darum, gut angeschrieben zu sein bei den Menschen, weil wir das Ansehen der Menschen höher achten als das Ansehen vor Gott? Oder aus Bequemlichkeit nicht anzuecken? Ja, sogar in Kirchen das Evangelium nicht mehr gepredigt wird, um die Besucheranzahl zu halten. Oder noch schlimmer, weil die Verantwortlichen vielleicht gar nicht gläubig sind. Wehe euch, sagt Jesus, das Gleiche haben die falschen Propheten auch gemacht und ihren Lohn erhalten. Ich möchte jetzt kurz zusammenfassen. Dieser Anfang der Bergpredigt hält uns einen Spiegel vor. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? An dieser Stelle geht es nicht um materiell arm sein, es geht nicht um körperlichen Hunger, es geht auch nicht darum, dass wir rein äußerlich trauern und auch nicht darum, bei den Menschen bewusst anzuecken. Es geht darum, was ist in deinem Herzen drin? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Brauchst du die Vergebung durch Jesus? Und wie bekommst du sie? Vertraust du 100% auf Gott? Weißt du und siehst du, dass du zu deiner Errettung nichts, aber auch gar nichts beitragen kannst? Siehst du, dass du bettelarm bist? Oder willst du auch noch ein bisschen selber mit deiner Leistung beitragen? Hast du Sehnsucht nach dem Reich Gottes? Hungerst du nach seiner Gerechtigkeit? Oder bist du in diesem Punkt satt, dass du nichts mehr von Gott erwartest? Wozu denn auch? Brauche ich nicht. Bist du traurig über deine Sünden, über die Trennung von Gott? Oder sagst du, eigentlich habe ich mich da ganz gut arrangieren können, so schlimm ist es jetzt wieder auch nicht. Hast du den großen Wunsch, das Evangelium den anderen Menschen und deinen Freunden und Angehörigen und Arbeitskollegen weiterzusagen? Weil wir wissen, dass wenn sie nicht vor ihrem Tod gläubig werden, dass sie dann verloren sind. Es ist nicht unsere Verantwortung, dass sie gläubig werden. Aber es ist unsere Verantwortung, Gottes Werkzeug und Gottes Sprachrohr und Gesandter zu sein, wenn er uns sendet und uns auffordert. Oder sagst du auch hier, na, so schlimm ist es ja wieder nicht, das kann ja nicht so sein. Lieber lebe ich jetzt mit Frieden, in Frieden mit den Mitmenschen. Mir ist mein Ansehen bei den Menschen sehr wichtig. Und was nachher kommt, ja, ist mir eigentlich egal. Und jetzt möchte ich diese Stelle auf einen einzigen Punkt bringen und dir eine Frage stellen, die du dir jetzt selber beantworten sollst. Wem willst du dein Leben anvertrauen? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Erste Möglichkeit auf dich, zweite Möglichkeit auf dich und Gott oder dritte auf Gott allein. Und wenn du sagst auf Gott allein, dann weißt du, wie arm du gegenüber Gott bist. Dann hast du Hunger nach dem Reich Gottes. Dann bist du traurig über deine Sünden. Dann möchtest du mithelfen, das rettende Evangelium anderen weiterzugeben mit Worten und Taten. Und Jesus sagt dann, selig seid ihr. Bitte denk darüber ehrlich nach. Ja, es kostet dich etwas. Es kostet dich vielleicht sehr, sehr viel, diesen Weg mit Jesus zu gehen, konsequent zu gehen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie es hier heißt, selig zu werden. Nicht durch unsere Taten, sondern ganz allein aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit sind wir gerettet. Amen.